Zweites Kapitel. Montag, 20. Mai 2019, 9.50 Uhr, Polizeipräsidium Mittelfranken, K11. Die wöchentliche Lagebesprechung der K11 war beendet, als sich Schorsch Bachmeier und Horst Meier auf den Weg in ihr gemeinsames Büro machten. Dort stellten sie ihren zweiten Humpen Kaffee auf die Schreibtische und begannen mit der Bearbeitung ihrer Posteingänge. Darin fand Horst in einer Umlaufmappe ein Anschreiben mit einem Datenstick. Nachdem er das Anschreiben gelesen hatte, wandte er sich an seinen Kollegen. »Da schau her, mal ein außergewöhnlicher Posteingang«, bemerkte der gebürtige Schwarzenbrücker und fuhr fort. »Du Schorsch, das hier ist ein anonymes Schreiben. Dieser Anzeigenerstatter verweist auf einen Missbrauchsfall eines Pfarrers, der sich seit Jahrzehnten an Kindern vergangen haben soll. Dieser Pfarrer soll angeblich nicht mehr unter den Lebenden weilen. Der Hinweisgeber verweist hierbei auf diesen Datenstick.« Horst zeigte seinem Gegenüber den Stick. »Wie jetzt? Ein anonymer Hinweisgeber zeigt einen Todesfall an?« hakte Schorsch nach. Horst antwortete. »Naja, so genau kommt das in dem Schreiben nicht rüber. Hier steht lediglich, dass der besagte Pfarrer, ein gewisser Benedikt Fromm, nicht mehr am Leben sein soll. Ob der jetzt verstorben ist oder ob man dabei nachgeholfen hat, darüber steht hier nichts.« Schorsch hub an. »Dann schauen wir mal nach.« »Gut, dann lass uns zu Gunda ins Büro gehen. Auf ihrem Auswerte-PC können wir uns die auf dem Stick hinterlegten Informationen ansehen. Du weißt doch, wenn da irgendwelche Viren drauf sein sollten, wäre das fatal für unser Netzwerk«, fügte Horst hinzu. Horst und Schorsch betraten Gundas Büro. »Servus Gunda, wir müssten einmal auf diesen Stick draufsehen.« Gunda, die sich auch gerade mit ihren Posteingängen beschäftigte, lächelte die beiden Kollegen an und fragte, »Was habt ihr denn da wieder für Schweinereien drauf, die ihr gemeinsam begutachten müsst?« Schorsch grinste in Horsts Richtung und antwortete, »Nein, Gunda, keine Schweinereien, zumindest stand davon nichts in diesem anonymen Anschreiben. Es sollen sich auf dem Stick Informationen zu den Hintergründen einer Tat befinden. Daher wollen wir auf deinem PC nachsehen, ob sich diese verifizieren lassen.« »Na, dann gib mal den Stick her«, streckte Gunda Horst ihre rechte Hand entgegen. »War bei mir im Posteingang.« Mit diesen Worten überreichte Horst seiner Kollegin den Datenträger. Die steckte ihn in ihren PC und Sekunden später wurde eine Videosequenz auf dem PC abgespielt. Neugierig betrachteten die drei Beamten den Film. Sie sahen einen Mann in einem Totenhemd, der auf einen Rollstuhl gefesselt war. Die fixierte Person war in einem spartanisch eingerichteten Zimmer untergebracht. Vor dem Mann stand ein Tisch, auf dem drei Petroleumlampen standen und den Raum erhellten. In der Mitte des Tisches ein silbernes, großes Kreuz. Das Video mit Tonsequenz gab lediglich die Aussagen des am Stuhl Fixierten wieder. Es schien so, als ob vorangegangene Fragen an den Betroffenen aus dem Video herausgeschnitten worden wären. Darauf wiesen die Pausen und die Art des Gesprochenen hin. Gunda, Horst und Schorsch sahen gespannt auf den Bildschirm und Schorsch bemerkte schon nach kurzer Zeit, »Den kenne ich. Der hat einen alten Schulkameraden von mir getraut. Der ist Pfarrer in der Südstadt.« Sie hörten das Geständnis eines Pfarrers, eines Geistlichen mit Namen Benedikt Fromm, der in diesem Video jahrelangen Missbrauch an Kindern und Schutzbefohlenen einräumte. Die Videosequenzen waren an Tragik nicht zu überbieten. Der geständigen Person stand die Todesangst förmlich ins Gesicht geschrieben. Seine Aussagen sprach er in flehendem Tonfall. Durch die Abwesenheit von Fragen und einen Leiter des Verhörs wirkte das Ganze makaber. Man hatte ein Opfer vor sich, das ein jahrelanges Geheimnis von sich gab, sexuelle Handlungen an Kindern einräumte und dies ohne sichtbaren Zwang. Allerdings wies seine Fixierung darauf hin, dass dies keine Situation war, in die er sich freiwillig begeben hatte. War er zu den Aussagen gezwungen worden? Nachdem der Film zu Ende war, war Gunda die Erste, die sprach. »Das sind entsetzliche Aussagen zu einem jahrelangen Missbrauch, den dieser Benedikt Fromm in seiner Amtsstellung als katholischer Pfarrer begangen haben soll, wie er selbst einräumt. Wenn die Angaben so stimmen, die er da macht. Wir können nicht feststellen, ob er irgendwelche Anweisungen erhalten hat, dies genau so zu sagen. Und ganz ehrlich, liebe Kollegen, eine Zwangshandlung wird von diesem Videostream weder bestätigt noch ausgeschlossen.« Schorsch ergänzte. »Wie gesagt, ohne jeglichen Zweifel, dieser Benedikt Fromm ist seit Jahren Pfarrer in der Südstadt. Wir sollten ihm daher einen Hausbesuch abstatten und ihn mit seinen Aussagen konfrontieren. Denn sollte er sich wirklich an Kindern vergangen haben, so muss dieser Mann aus dem Verkehr gezogen werden.« Gunda nickte. »Das ist schon richtig, Schorsch. Sicherlich kann er sein Amt nicht mehr ausüben, sollten diese Angaben bestätigt werden. Und sollten wir, bevor wir ihn aufsuchen, erst mit seinem Vorgesetzten in der Kirche sprechen. Denn wer sagt uns, dass man diesen Pfarrer vielleicht nicht nur diskreditieren möchte? Stellt euch vor, das Filmchen ist ein Fake. Möglicherweise ist er unschuldig und wurde wirklich zu diesen Angaben gezwungen. Das könnte auch erklären, dass man ihm ein Totenhemd angezogen und ihn an den Rollstuhl gefesselt hat. Das könnte auf Zwang hindeuten. Makaber.« Horst sagte, »Ist nicht ganz abwegig, Gunda. Vielleicht war es so. Es ist eine gute Idee, zuerst seine Vorgesetzten damit zu konfrontieren. Nürnberg gehört zum Erzbistum Bamberg. Dort werden wir unsere Ansprechpartner finden.« Schorsch blickte auf das Männerspielzeug an seinem Handgelenk, seine GMT Master 2, und ergänzte, »Wunderbar, dann machen wir uns gleich auf den Weg nach Bamberg. Jetzt, im Wonnemonat Mai, haben die Biergärten wieder geöffnet. Und gerade in Oberfranken gibt es noch etwas fürs Geld. Eine gute, leckere Brotzeiten und ein Seidler gehen immer. Wie wäre es mit dem Brauhaus am Kreuzberg? Beim Friedel Winkelmann findet jeder die passende Speis und Trank.« »Du hast recht«, grinste Horst. »Nach getaner Arbeit ruft das Brauhaus am Kreuzberg. Das ist genau der richtige Ort, um den Feierabend einzuläuten. Oder was meinst du, Gunda?« »Eurer Idee bin ich sicherlich nicht abgeneigt. Die Karpfensaison ist zwar zu Ende, aber ein gutes Scheuferle oder eine Adlerhaxen bringt man immer unter. Also, meine Herren, ich gehe noch kurz meine Hände waschen. Dann treffen wir uns in 15 Minuten in der Tiefgarage.« »Gut, ich sag noch schnell Schönbohm über unsere Abklärung in Oberfranken Bescheid«, schloss Schorsch. Es war kurz vor 2:30, als die drei Beamten die Diözese in Oberfranken erreichten. Schorsch hatte ihr Erscheinen bereits bei Generalvikar Sedelmeier, dem Stellvertreter des residierenden Bischofs, angekündigt. Sedelmeier, ein hagerer mit 50er, begrüßte die Kriminalbeamten in der Lobby des Generalvikariats. »Guten Tag, meine Dame, meine Herren, Baldur Sedelmeier. Ich bin der Generalvikar dieses Bistums. Sie möchten Informationen über Pfarrer Benedikt Fromm einholen?« »Da muss ich Sie enttäuschen, denn wir hätten selbst gerne gewusst, wo sich unser Bruder aufhält. Benedikt Fromm ist seit dem 18. Mai abgängig.« Der Generalvikar kratzt sich mit der rechten Hand nachdenklich am Hinterkopf. Schorsch blickte erstaunt in die Runde. Dann sagte er zu Sedelmeier, »Na, dann sind wir hier genau richtig. Uns liegen Informationen vor, die Anlass zur Besorgnis geben und weitere Ermittlungen erfordern. Ein kleiner Hinweis sei mir schon mal gegönnt. Sexueller Missbrauch von Kindern.« Schorschs nachdenklicher Blick war auf Baldur Sedelmeier gerichtet, der als Reaktion auf das Gehörte seinen Gesichtsausdruck veränderte. Er kniff seine Stirnpartie streng zusammen und gab damit Unmut über das eben Gehörte zu erkennen. Seine tiefliegenden Zornesfalten zeigten den Kriminalbeamten, dass man hier ein Thema angesprochen hatte, welches Baldur Sedelmeier gar nicht schmeckte. »Dann sollten wir das in meinem Büro besprechen. So eine Sache kann man nicht zwischen Tür und Angel bereden. Folgen Sie mir bitte«, sprach Sedelmeier und wies mit seiner rechten Hand in Richtung einer großen Mahagoniholztür. »Dort sind wir ungestört.« Er drückte die messingfarbene Türklinke herunter und geleitete die Besucher in sein Arbeitszimmer. Gunda, Schorsch und Horst waren beeindruckt. Der Raum mit seinen hohen Wänden war gut und gerne 50 Quadratmeter groß. Der alte Steinboden zeigte in Mosaikeinlegearbeiten Motive aus verschiedenen Epochen, von der Ur- und Frühgeschichte über die Antike, das Mittelalter sowie die Neuzeit, alles farblich aufeinander abgestimmt. Von der Arche Noah, dem letzten Abendmahl, den Kreuzzügen und Hexenverfolgungen bis hin zu prunkvollen Einlegearbeiten der Neuzeit reichten die Bilder. Gunda erkannte im Mosaik sogar Ansätze der philosophischen Religionslehre von Immanuel Kant. Eine auf Vernunft beruhende Religion, die die Idee der Freiheit, der Unsterblichkeit der Seele verband mit der Idee, Gottes Sohn Christus als Sinnbild eines moralisch vollkommenen Menschen zu sehen. Das wurde hier in den alten Mosaiksteinchen farblich dargestellt und vermittelte dem Betrachter die Lehre anschaulich durch die Wahl von Farben und Formen. In der Mitte des Raumes stand ein alter Pinientisch, der sicher 6x2 Meter maß. In der Mitte des Tisches befanden sich zwei alte Tonkrüge, die Tonkaraffen aus der Zeit der Römer ähnelten, vermutete Gunda. Rings um den Tisch standen 12 Pinienstühle, deren Rückteile und Armlehnen mit purpurrotem Samtstoff überzogen waren. Hinter dem Tisch an der Wand hing der Gekreuzigte an einem alten Holzkreuz, das wie der Tisch aus Pinienholz gearbeitet war. Auf der linken Seite des Raumes waren in einem hohen Regal unzählige Bücher. Der Anblick erinnerte an mittelalterliche Bibliotheken. Auf der rechten Seite des Raumes standen verschiedene alte Vitrinen, Holzschränke und eine große, mit rotem Leder überzogene Ottomane. Schorsch musste schmunzeln, denn die Ottomane und ihr Leder erinnerten ihn an die Fuß-Ferraris des Heiligen Vaters, die an die Kreuzigung und das Blut Christi erinnern sollten und die dieser immer zu besonderen Anlässen in der Öffentlichkeit trug. »Hier sind wir ungestört«, sagte Baldur Sedlmayr und fuhr fort. »Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Ein Wasser, einen Kaffee oder Tee?« Die drei Beamten sahen einander an und Gunda antwortete, »Das ist freundlich von Ihnen, aber wir sind nicht durstig, danke. Wir wollen uns auch gar nicht lange bei Ihnen aufhalten, daher kommen wir gleich zum Punkt.« »Dann nehmen Sie doch bitte Platz«, erklärte Sedlmayr. Nachdem er sich gesetzt hatte, sagte Schorsch, »Herr Sedlmayr, wie schon angesprochen, sind wir wegen Pfarrer Fromm hier, der Pfarrer aus der Nürnberger Südstadt, der mir sogar persönlich bekannt ist. Es existiert eine Videoaufzeichnung, die uns heute Morgen zugespielt wurde.« Schorsch nickte Gunda zu, die bereits das Laptop geöffnet hatte. Sie erläuterte, »Uns liegt ein Filmausschnitt vor, in dem dieser Pfarrer ein Geständnis ablegt. Wann und wo das Video gedreht worden ist, ist uns nicht bekannt. Aber wir konnten den Mann im Video eindeutig als Pfarrer Benedikt Fromm identifizieren, der ihrem Bistum angehört.« Der Generalvikar antwortete sofort, »Ja, das stimmt. Benedikt führt seit Jahren unsere Kirchengemeinde in der Nürnberger Südstadt und ist sehr beliebt bei seinen Gläubigen. Die katholische Pfarrgemeinde zur Mutter Gottes steht seit Jahren hinter ihrem Pfarrer Fromm. Seine heiligen Messen, aber auch der Umgang mit Alt und Jung, zeigt uns immer wieder, wie populär unser Benedikt in seiner Gemeinde ist. Sei es bei spontanen Krankensalbungen im Südklinikum, im Seniorenheim oder auch bei den Menschen zu Hause, Pfarrer Fromm ist jederzeit zugegen, er ist dort, wo man ihn braucht. Aber auch bei kirchlichen Veranstaltungen, sei es in einer Kindertagesstätte oder bei Jugendfreizeiten, Benedikt war und ist ein angesehener und äußerst engagierter Pfarrer, jemand, der zu den 7 heiligen Sakramenten steht und für jedermann da ist, wenn man ihn benötigt. Umso mehr verwundert es mich, dass wir seit diesem Wochenende nichts mehr von ihm hören. Seine Haushälterin, Frau Hedwig Jansen, die noch am Samstag nach der Heiligen Messe alles für ihn in seinem Haus vorbereitet hatte, weiß auch nicht, was los ist. In einem Telefonat am Sonntagvormittag sagte sie mir, dass es keine Erklärung für sein Verschwinden gäbe. Benedikt, und das kann ich mit Fug und Recht sagen, war immer sehr zuverlässig. Sei es während unseres gemeinsamen Studiums in Innsbruck oder bei der Termineinhaltung in seiner Kirchengemeinde. Daher ist uns sein Verschwinden völlig unbegreiflich. Heute Morgen haben wir daher im Erzbistum Bamberg beschlossen, dass wir sein Verschwinden nach Ablauf des heutigen Tages bei der Polizei melden werden. Nun ja, meine Dame, meine Herren, Sie sind uns zuvorgekommen. Vielleicht ist es auch gut, dass wir nicht noch weitere Zeit verstreichen lassen und somit die Umstände seines Verschwindens zügig aufklären können. Der Generalvikar hielt kurz inne und ergänzte dann, »Nun, dann fahren Sie bitte fort.« »Na gut, dann sehen wir uns nochmal genau die besagte Videosequenz mit Herrn Fromm an.« Gunda drückte auf eine Taste und Sekunden später wurde das Video abgespielt. Nachdem der Film zu Ende war, sagte Sedlmayr nach einem Moment der Stille, »Ich bin sprachlos. Was ich bestätigen kann, ist, dass die Person im Rollstuhl in der Tat Benedikt Fromm ist. Das, was Benedikt in diesem Video erzählt, das wiederum kann und werde ich nicht glauben. Aber, meine Dame, meine Herren, es ist doch offensichtlich, dass er diese Aussagen nur unter massiver Bedrohung gemacht hat. Das, was er hier erzählt, diese unglaublichen Erklärungen von schlimmen Taten gegenüber Kindern, das ist nicht der Benedikt Fromm, den ich lieben und schätzen gelernt habe, mit dem ich mein halbes Leben verbindet. Nein, das kann ich nicht glauben, es ist völlig ausgeschlossen.« Es war Schorsch, der darauf antwortete. »Es ist mitunter sehr schwierig, solchen Eingeständnissen von Bekannten oder Freunden Glauben zu schenken. Hinzu kommt, dass die ganze Situation, in der sich Ihr Kollege während der Aufnahme befindet, einen furchteinflößenden Beigeschmack beim Betrachter hervorruft. sei es hinsichtlich der Eingeständnisse oder hinsichtlich der außerordentlichen Situation, in der er sich befindet. Es ist daher sehr schwer, das Gesagte zu verifizieren. Solange wir Pfarrer Benedikt Fromm nicht selbst in dieser Angelegenheit befragen, solange werden wir das nicht herausfinden. Daher unser heutiges Erscheinen bei Ihnen hier in Bamberg. Wir müssen alles daran setzen, Pfarrer Fromm persönlich zu sprechen. Auch die Hintergründe seiner möglichen Entführung hoffen wir so aufklären zu können. Daher setzen wir auf Ihre Kooperation, fügte Gunda an. Horst ergänzte, Herr Sedlmayr, es ist jedoch nicht von der Hand zu weisen, dass gerade sexuelle Übergriffe gegen Kinder und Jugendliche in der katholischen Kirche immer häufiger aufgedeckt werden und in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Gehen Sie ins Internet, öffnen Sie den Browser und geben Sie sexueller Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche ein und Sie erhalten innerhalb kürzester Zeit knapp 200 DIN A4 Seiten mit Ergebnissen zu Ihrer Suchanfrage. Sind Ihnen als Generalvikar des Bistums Bamberg diese Hinweise mit den dazugehörigen Quellenangaben und Ergänzungen überhaupt bekannt? Ach, wissen Sie, es wird so viel geredet und geschrieben über uns. Glauben Sie wirklich alles, was im Internet steht? Fragte Baldur Sedlmayr mit einer abwehrenden Geste. Schorsch runzelte seine Stirn. Eine Zornesfalte bildete sich zwischen seinen Brauen, als er entgegnete, »Wissen Sie, Herr Sedlmayr, ich finde diese Aussagen mit Verlaub schon ein bisschen schäbig. Jedem von uns, und ich nehme Sie da nicht aus, sind die sexuellen Übergriffe, also der Missbrauch von Kindern in der katholischen Kirche, bekannt. Seit Jahren wissen wir, dass Verbrechen unter dem Schutzmantel der katholischen Kirche begangen wurden und werden, sich Täter im Kollarhemd an Kindern vergehen. Kommt die Tat dann irgendwann ans Tageslicht, werden diese Tatsachen gegenüber Dritten vehement in Abrede gestellt, nach dem Motto, wir sind schon immer die Guten, so etwas machen wir nicht. Baldur Sedlmayr reagierte unwirsch. So ein Schmarrn, Herr Bachmeier, das ist nicht alles wahr, was Sie im Netz über unsere Kirche finden. Gleichwohl stimme ich Ihnen in einigen wenigen Dingen zu. Sicherlich gibt es bei uns schwarze Schafe wie überall, davon nehme ich allerdings auch meine Glaubensbrüder in der evangelischen Kirche nicht aus. Und noch zur Ergänzung, der sexuelle Missbrauch von Kindern findet auch in so manchen Familien statt. Aber wir, die katholische Kirche, werden wie immer in den Schmutz gezogen und diskreditiert. Gerade diese neuen sozialen Medien, sei es Instagram, Facebook oder was auch immer, laden Verschwörungstheoretiker regelrecht dazu ein, hier ihren Unmut über die katholische Kirche auszulassen. Ich versichere Ihnen noch einmal, Pfarrer Benedikt Fromm ist ein redlicher Priester, der seinen Glauben, den Glauben an den Allmächtigen, tagtäglich gegenüber seiner Kirchengemeinde und in der Öffentlichkeit kundtut. Dass er in diesem Video gefangen, womöglich sogar gefoltert wurde, ist doch offensichtlich. Erkennen Sie das denn nicht? Sedlmayr war jetzt nicht mehr zu bremsen. Denken Sie an den Satz von Jesus, denn derjenige, der frei von Schuld ist, werfe den ersten Stein. Also fangen Sie an, werfen Sie den ersten Stein oder besser finden Sie Benedikt Fromm. Ist das nicht Ihre Aufgabe, erst einmal das Opfer dieser Entführung zu finden? Nur er kann uns, Ihnen, die Wahrheit erklären. Wenn er wieder vor uns steht, dann wird er diese abscheulichen Verdachtsmomente beseitigen und Sie können die Verantwortlichen für das Video und seine Gefangenschaft zur Rechenschaft ziehen. Also meine Herren, meine Dame, beginnen Sie mit Ihrer Arbeit und beschuldigen Sie nicht unschuldige Pfarrer und Glaubensbrüder. Meine Zeit ist kostbar. Ich möchte Sie daher bitten, jetzt zu gehen und das Erforderliche über dieses absurde und beschämende Video und dessen Urheber einzuleiten. Ich werde mit Ihrem Vorgesetzten, Polizeipräsident Mengert, Kontakt aufnehmen und mich über die unhaltbaren Anschuldigungen in diesem Video beschweren. Also tun Sie bitte alles Notwendige, um Pfarrer Fromm zu finden und diese unglaublichen, ungeheuerlichen Beschuldigungen gegenüber Angehörigen der katholischen Kirche zu widerlegen. Schorsch wurde immer ruhiger, je lauter der Geistliche wurde. Nur mal am Rande angemerkt, Herr Sedlmayr. Wir sind hier, um wegen möglicher Verbrechen zu ermitteln und selbstverständlich auch, um das Verschwinden des Pfarrers aufzuklären. Gunda schaltete sich ein. Der Einwand meines Kollegen, dass die Verfehlungen einiger Kirchenoberhäupter hinsichtlich des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche bekannt und verifizierbar sind, sagt keineswegs, dass alle Angehörigen der katholischen Kirche über einen Kamm zu scheren sind. In jeder Berufssparte findet man Missstände, die es aufzuklären gilt. Schorsch ergänzte. Ihre ablehnende Haltung gegenüber falschen Anschuldigungen ist nachvollziehbar, aber es sind eben nicht alle Anschuldigungen haltlos. Ich glaube, wir haben uns hier deutlich ausgedrückt. Er holte tief Luft und fügte hinzu, Nun gut, Herr Sedlmayr, wir werden unsere Ermittlungen hinsichtlich Benedikt Fromm weiter forcieren. Und glauben Sie uns, wir werden alles daran setzen, diese Tat aufzuklären. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Die drei Polizeibeamten standen auf und verließen den Raum. Leben Sie wohl, warf ihnen der Generalvikar hinterher. Es war kurz vor 14.30 Uhr, als die Beamten die A73 an der Ausfahrt Forchheim Nord verließen, wo sie wie ausgemacht einen Zwischenstopp im Friedelskeller am Kreuzberg einlegten. In Oberfranken traf man nicht nur auf unzählige kleine Brauereien, der Kreuzberg lud mit seinen vier verschiedenen Bierkellern Wanderer und Ausflügler zu einer Brotzeit ein. Hier fand jeder einen guten Schluck selbstgebrautes Bier. Ein Grundnahrungsmittel, um das andere Bundesländer Bayern beneideten. Das sah man auch an den seit Jahren steigenden Besucherzahlen aus angrenzenden Ländern wie Hessen und Thüringen. Das Frankenland lockte diese nicht nur mit seinem guten Gerstensaft, es waren auch die fränkischen Spezialitäten, welche ganze Pilgerströme in den Sommermonaten zum Kreuzberg hinaufzogen. Über Hallandorf erreichte man den Kreuzweg mit seinen verschiedenen Kreuzwegstationen. Hier gedachten die Christen der Leidenden der Gegenwart, die ungerecht verurteilt, gefoltert, ihres Lebensunterhalts beraubt oder verspottet und zuletzt auch getötet wurden. Es war für die Gläubigen ein Rückzugsort zur Meditation und Andacht. Horst stellte den Dienstwagen auf dem großen Parkplatz ab und sagte, »Sodala, Jetzertler, sollten wir uns zuerst absprechen, wer von uns später zurückfährt.« Horst blickte seine beiden Kollegen fragend an. Gunda erlöste ihn. »Also, meine Herren, ich trinke heute eine Apfelschorle und werde die Rückfahrt ins Präsidium übernehmen.« Schorsch und Horst nickten freudig. »Betrinken werden wir uns ja auch nicht, aber ein Mäßler haut einen schon nicht um.« Schorsch schmunzelte bei diesen Worten und schlug Horst auf die Schulter, als sie in kurzen, schnellen Schritten in Richtung Friedelskeller liefen. Dieser Bierkeller hatte den anderen angrenzenden Brauereien etwas voraus. Saisonal bot die Brauereifamilie Winkelmann ihren Gästen verschiedene Spezialbiere an, vom Pilgertrunk, ein Siebenkornbier, bis zum samtigen Dampfbier, ein Erntebier, oder das urige Zeugel, das hier nach altem Hausbrauerrezept den Gästen kredenzt wurde. Aber nicht nur die Vielfalt der verschiedenen Biere und selbstgebrannten Spirituosen zeichnete diese Wirtsfamilie aus. Hinzu kam die ausgewogene fränkische Küche, sei es der leckere fränkische Karpfen, das Schäuferle, die Adlerhaxen oder aber die ausgewogenen Wurstspezialitäten, die das Herz jedes Pilgers höher schlagen ließen. Und nicht zuletzt kam auch der Vegetarier auf seine Kosten, der sich von der Vielfalt der angebotenen Kuchenspezialitäten, natürlich hausgemacht, anlocken ließ. Es war kurz nach 16.30 Uhr, als sich die drei Beamten gestärkt auf den Heimweg nach Mittelfranken machten. Schorsch fragte, »Also, was meint ihr beide? Wie kommen wir an diesen Pfarrer Fromm heran? Irgendwie müssen wir feststellen können, ob seine Aussagen auf dem Video der Wahrheit entsprechen. Das ganze Filmchen, also die Örtlichkeit, der Drehort, das ganze Drumherum, sagen mir, dass diese Videosequenz echt ist. Irgendwo muss er sein. Der kann sich ja nicht in Luft aufgelöst haben.« Gunda antwortete, »Ja, Schorsch, ich meine auch, dass das Video echt ist. Aber was ist, wenn man den Pfarrer nach dem Dreh ermordet und die Leiche beseitigt hat?« Sie blickte fragend in den Rückspiegel, denn Schorsch und Horst hatten es sich auf der Rückbank gemütlich gemacht. Darauf wusste keiner eine Antwort, und die beiden schauten nachdenklich an die vorbeisausenden fränkischen Wälder und Felder. Dienstag, 21.05.2019, 7.37 Uhr. Polizeipräsidium Mittelfranken, K11. Schorsch und Horst hatten sich gerade einen Humpen Kaffee eingeschenkt, als sich die Bürotür öffnete, Schönbohm das Zimmer betrat und fragte, »So, meine Herren, wart ihr gestern schön erfolgreich in Bamberg? Was gibt es Neues von diesem verschwundenen Pfarrer? Da hat doch in der Tat gestern Nachmittag dieser Generalvikar bei unserem Polizeipräsidenten angerufen und sich über Vermutungen über die Kirche in Missbrauchsfällen beschwert.« Der Kommissariatsleiter runzelte fragend seine Stirn. Schorsch erwiderte, »Erst einmal schönen guten Morgen, so viel Zeit muss sein.« Nachdem Schulenboom auch ein kurzes »Guten Morgen« genuschelt hatte, fuhr Schorsch fort. »Das hat uns dieser Sedlmayr schon angekündigt, dass er sich bei seinem Bekannten, also unserem Polizeipräsidenten, beschweren wolle. Das ist natürlich alles klar, wenn man Kritik an der katholischen Kirche übt, gerade im Hinblick auf Kindesmissbrauch, dass solch eine Thematik ganz große Wellen schlagen wird. Denn, mal ehrlich, keiner möchte sich diesen Schuh anziehen und mit Sicherheit nicht die Kirchenoberen, diese Scheinheiligen. Horst übernahm. Erstmal einen guten Morgen auch von mir. Das ist genau der Punkt, wovon der Kollege spricht. Mit Missbrauchsfällen wollen die in Bamberg nichts zu tun haben. Das kann uns aber wurscht sein, denn wir haben hier nicht nur das Verschwinden dieses Pfarrers aufzuklären, sondern die Wahrheit zu ergründen, ob hinter diesen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs tatsächlich ein Fünkchen Wahrheit steckt. Um das schlussendlich festzustellen, brauchen wir mehr Fleisch am Knochen. Ohne diesen Benedikt Fromm kommen wir nicht weiter. Das Filmmaterial könnte nach bisherigem Sachstand der Wahrheit entsprechen. Wohlbemerkt, könnte. Solange wir diesen Pfarrer Fromm dazu nicht befragen können oder konkrete Hinweise auf die Echtheit haben, ist das ganze Video eine Luftnummer. Schönbohm hatte sich zwischenzeitlich in der Besucherecke des Büros niedergelassen und bejahte mit einem Kopfnicken Horsts Ausführungen. Dann ergänzte er, das mit dem Generalvikar sehe ich genauso wie Sie. Kritik können die schwer wegstecken. Also, meine Herren, machen Sie sich da keine Gedanken. Unser Polizeipräsident steht hinter uns. Auch er sieht diesen Anruf des Generalvikars gelassen. Wir machen unsere Arbeit, auch wenn die Kirchenoberen ihren Ruf über die Wahrheit stellen. Schorsch nickte. Wie der Kollege schon erwähnte, könnte an den Vorwürfen in diesem Video schon etwas dran sein. Schönbohm fragte, und was schlagen Sie vor? Wie wollen wir mit dem Kirchenoberen auf der Beschwerde-Hotline umgehen? Vielleicht kommt ja noch ein Hinweis, eine Spur, die uns weiterbringt, oder etwas, das die Sache bekräftigt oder eben entkräftet, gab Schorsch zur Antwort. In diesem Moment öffnete sich die Tür und Gunda trat ein. Guten Morgen, meine Herren, gibt es was Neues für die Frühbesprechung? Fragte sie und reichte jedem Beamten die Hand. Außer dem üblichen Tagesgeschäft wird wohl nichts Neues hinzukommen, Frau Fitztum, erwiderte Schönbohm, als sich die Bürotür erneut öffnete und eine Botin eintrat. »Ach, hier sind Sie, Herr Schönbohm, es ist etwas für Sie abgegeben worden.« Mit diesen Worten überreichte sie Schönbohm ein Paket, das an ihn persönlich adressiert war. Schönbohm nahm das Päckchen von der Größe einer Zigarettenschachtel entgegen und fragte die Botin, »Durchlief der Gegenstand schon die Sicherheitskontrollen beim Posteingang?« Diese antwortete, »Etwas Gefährliches wird nicht drin sein, da es geröntgt wurde, und da es persönlich adressiert ist, wurde es nicht geöffnet.« Schönbohm betrachtete das Päckchen nachdenklich. »Komisch, der Absender sagt mir gar nichts. Collegium Canisius. Vermutlich wieder irgendwelche Werbung.« Schönbohm steckte den Gegenstand in seine rechte Hosentasche. Gunda bemerkte, »Collegium Canisius, kommt das nicht in diesem Video vor? Also das Video mit Benedikt Fromm?« »Ja, freilich, in dem Video wurde der Pfarrer damit konfrontiert. Er wollte darüber aber wegen eines angeblichen Schwurs nicht sprechen«, bestätigte Schorsch. Schönbohm schaute verdutzt in die Runde und zog das Päckchen aus seiner Hosentasche. »Jetzt bin ich aber neugierig. Hat jemand ein Messerchen oder eine Schere für mich?« »Hier, nehmen Sie meine Büroschere«, sagte Schorsch und reichte ihm das Werkzeug. Gespannt sahen die Beamten zu, wie ihr Vorgesetzter mit der Büroschere herumfuchtelte und das Päckchen öffnete. »Leck mich am Ärmel!« entfuhr es Schönbohm erschrocken, und er ließ das Päckchen samt Schere auf den Boden fallen. Horst, Gunda und Schorsch sahen sich verdutzt an, dann bückte sich Schorsch, um das Päckchen aufzuheben. Schönbohm warnte ihn sichtlich schockiert. »Da ist ein Finger drin, Herr Bachmeier!« Vorsichtig hob Schorsch das Päckchen auf, blickte in die Öffnung und bestätigte. »Tatsächlich, da hat uns einer einen Finger zukommen lassen.« Schorsch legte das Päckchen auf seinen Schreibtisch, zog sich Latexhandschuhe über und griff in die Öffnung. »Hier, seht her, was uns der Absender geschickt hat.« Bei diesen Worten hielt Schorsch einen abgetrennten Daumen in die Höhe. Schönbohm, Gunda und Horst blickten versteinert auf den Finger. Schorsch fragte, »Collegium Canisius, was will uns der Absender damit sagen?« Gunda entgegnete, »Das sieht fast danach aus, als ob dies ein Hinweis auf den verschwundenen Pfarrer sein soll. Zumindest kann man jetzt schon sagen, dass es sich bei diesem Wurschtfinger um ein männliches Gliedmaß handeln muss. Eine weibliche Extremität würde ich ausschließen.« »Gunda, da liegst du gar nicht so verkehrt«, nickte Schorsch zustimmend und fuhr fort. »Der Daumen dürfte von einem Mann sein, aber das soll sich unser Gerichtsmediziner, der Alois, genauer ansehen.« Er legte den Daumen wieder an das Päckchen. Schönbohm, der sich zwischenzeitlich auch Handschuhe übergezogen hatte, ergriff das Päckchen und fischte mit seinem rechten Daumen und Zeigefinger das Gliedmaß wieder hervor. Da kann ich nur zustimmen. Professor Nebel soll sich das Teil mal genauer ansehen. Er drehte das Gliedmaß mit beiden Fingern hin und her, als wolle er sich eine Zigarette drehen. Von seinem Schreck schien er sich erholt zu haben. Schorsch dachte schon weiter. Gut, was wir in jedem Fall unserem Gerichtsmediziner mitgeben sollten, ist ein DNA-Vergleichsmaterial unseres vermissten Pfarrers. Sein Vorgesetzter nickte. Natürlich, Herr Bachmeier. Dann fahren Sie zur Wohnung unseres Pfarrers, besorgen die Proben und fahren dann gleich weiter nach Erlangen. Es war kurz vor 9:30, als Schorsch, Horst und Gunda an der Meldeadresse von Pfarrer Fromm eintrafen und ihnen seine Haushälterin Frau Jansen die Haustüre öffnete.
»Allmächt, gibt es eine Spur von unserem Pfarrer?« fragte die ältere Dame.
Schorsch hub an. »Tja, ich möchte jetzt keinem Ergebnis vorgreifen. Was wir brauchen, Frau Jansen, sind DNA-Proben von Herrn Fromm. Am besten wäre seine Zahnbürste oder vorausgesetzt, er hatte einen Trockenrasierer, einige Bartstoppeln.«
Nachdem die Beamten das DNA-Material vom Trockenrasierer des Pfarrers asserviert und die Wohnung des Pfarrers vergeblich auf Hinweise für sein Verschwinden durchsucht hatten, machten sie sich auf den Weg zur Gerichtsmedizin nach Erlangen.